Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Präsidentenwahl im Iran hat ein unerwartetes Ergebnis gebracht. Hassan Rouhani, der einzige reformorientierte Kandidat, gewann die Abstimmung und das Haus hoch. Wie das Innenministerium mitteilte, kam der 64-Jährige gleich im ersten Anlauf auf knapp 51% der Stimmen. Insgesamt hatten sich 6 Kandidaten um die Nachfolge von Präsident Ahmadinejad beworben, der nach 2 Amtszeiten nicht mehr antreten durfte.
Es war die große Überraschung bei der iranischen Präsidentschaftswahl. Der gemäßigte Kandidat Hassan Rouhani hat im ersten Wahlgang die 50%-Marke übersprungen. Er ist der neue Präsident im Iran. Die Freude bei seinen Anhängern riesig. Ich platze vor Freude. Nach so vielen Jahren des Leidens haben wir es geschafft. Ich freue mich riesig. Unser Kandidat wurde gewählt und unsere Stimme diesmal richtig ausgezählt. Bereits bei der Wahl zeichnete sich ab, dass der 64-jährige Geistliche Rouhani viele Stimmen von Wählern der sogenannten Grünen Bewegung, der Opposition von 2009, bekommen würde. Dazu kam, dass der zweite Reformkandidat zurücktrat und eine Empfehlung für Rouhani abgab, während die konservative Konkurrenz sich nicht auf einen Kandidaten einigen konnte. Weit dahinter die lange als Favoriten gehandelten. Der Bürgermeister von Teheran, Khalibaf, und abgeschlagen der erzkonservative Atomunterhändler Said Jalili. Obwohl Rouhani zu den moderaten Kräften im Land zählt, darf man jetzt keinen radikalen Kurswechsel erwarten. Das Ergebnis der Wahl zeigt klar den Willen des iranischen Volkes: Veränderung. Weg vom Konfrontationskurs mit dem Westen und hin zu einer moderaten Annäherung. Darüber hinaus hat Rouhani im Wahlkampf angekündigt, er werde sich für Frauenrechte einsetzen und für mehr Pressefreiheit.
Kurz vor Beginn des G8-Gipfels am Montag ringt der Westen noch um eine einheitliche Linie im Syrienkrieg. Auf einer Videokonferenz berieten US-Präsident Obama mit den Regierungsspitzen aus Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland gestern über Waffenlieferungen an Aufständische und Flugverbotszonen. Beides stößt auf Vorbehalte bei Russland und könnte das Zustandekommen einer Friedenskonferenz gefährden. Außenminister Westerwelle bekräftigte, dass Deutschland keine Waffen in das Bürgerkriegsland liefern will, wohl aber Schutzwesten und Medikamente. Die Linkspartei läuft sich warm für die Bundestagswahl im September. Man wolle wieder ein zweistelliges Ergebnis erreichen, sagte Fraktionschef Gysi beim Parteitag in Dresden. 2009 waren es 11,9%. Die Delegierten wollen noch am Abend das Wahlprogramm beschließen. Darin werden unter anderem ein Spitzensteuersatz von 53% und höhere Steuern auf große Vermögen gefordert. Demonstrativ sprach sich die Parteiführung für den Erhalt des Euro aus.
Offiziell ist er nur einer von 8 Spitzenkandidaten, aber dem Applaus nach zu urteilen, klar die Nummer 1. Gregor Gysi, der beim letzten Parteitag eine Wutrede hielt, gibt diesmal den Wahlkampfmotivator, allen Umfragen zum Trotz, die seine Partei bei klar unter 10% sehen.
Wir müssen auch ein Ziel haben, wir müssen kämpfen wollen. Und deshalb sage ich, ja, wir wollen wieder ein zweistelliges Ergebnis erreichen. Nun lasst uns doch mal streiten und kämpfen und ein Ziel formulieren.
Und dafür wirbt die Partei mit satten Forderungen nach einem Mindestlohn von 10 Euro, einem Hartz-IV-Regelsatz von 500 Euro, einer Mindestrente von 1050 Euro. Nicht durchsetzen kann sich der Fundi-Flügel, der eine monatliche Mindestsicherung von über 1000 Euro gefordert hatte, genauso wenig wie Oskar Lafontaine mit seiner Anregung, aus dem Euro auszusteigen. Er redet gar nicht erst, dafür stellt Parteichefin Kipping klar:
Die Linke ist nicht für den Austritt aus dem Euro. Wir wollen kein Zurück zur D-Mark, wir wollen kein Zurück zum nationalen Tellerrand.
Dazu gibt es immer wieder heftige Attacken gegen Grüne und SPD, vor allem den Kanzlerkandidaten Steinbrück. Gleichzeitig will man eine Koalition auch unter ihm nicht kategorisch ausschließen.
Er müsste nur bestimmte sozialpolitische und friedenspolitische Forderungen zumindest mal mit uns bereden. Wer konsequent eine Koalition mit den Linken ausschließt, macht eine Koalition mit rechts und die ist nicht sozial.
Am späteren Abend wollen die Delegierten das komplette Wahlprogramm verabschieden. Morgen Mittag endet dann der Parteitag.
Mit einer Einschätzung vom Bundesparteitag der Linken jetzt live aus Dresden, Reinhard Becker.
Selten war ein Parteitag der Linken harmonischer oder, wie viele Beobachter sagen, langweiliger. Gestritten wurde bisher nicht. Die gut 500 Delegierten folgten an den zentralen Punkten den Vorgaben der Parteispitze. Es ist wohl die Angst vor dem Scheitern bei der Bundestagswahl, der Respekt vor der 5%-Hürde, der die Partei zur Geschlossenheit zwingt. Deshalb, wenn auch teilweise schweren Herzens, ein Bekenntnis zum Euro. Deshalb auch die Absage an allzu radikale Forderungen wie eine Mindestsicherung von 1050 Euro statt Hartz-IV-Regel. Mit ihrem Programm wollen die Linken Armut beseitigen und Reichtum umverteilen. Am besten sei das mit SPD und Grünen umzusetzen. Doch die, so enttäuschte Linke hier, wollten ja einer linken Mehrheit in Deutschland keine Chance geben. Zurück zu Judith Rakers.
3 Monate vor der Bundestagswahl gibt es offenbar Spannungen in der SPD-Spitze. Kanzlerkandidat Steinbrück sagte dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel, nur eine Bündelung aller Kräfte ermögliche es seiner Partei, die Regierung abzulösen. Er erwartet deshalb, dass sich alle, auch Parteichef Gabriel, in den nächsten 100 Tagen loyal hinter ihn stellen. Anlass sei eine Fraktionssitzung am Dienstag gewesen. Dabei soll Gabriel seinem Unmut Luft gemacht haben über den schleppenden Wahlkampf. Der Weg zu Gesprächen über die größte Freihandelszone der Welt zwischen der EU und den USA ist frei. Die EU-Handelsminister erteilten gestern Abend das Verhandlungsmandat. Handelskommissar de Gucht sagte anschließend, Frankreich habe durchgesetzt, dass die öffentliche Kulturförderung zunächst ausgeklammert werde. Die Franzosen befürchten Nachteile für die heimische Filmindustrie. Nach Schätzungen der EU-Kommission würde das Freihandelsabkommen allein den europäischen Staaten rund 120 Milliarden Euro pro Jahr einbringen. Die Gespräche könnten schon am Montag beim G8-Gipfel beginnen.
In Pakistan sind bei einer Anschlagsserie in der Provinz Baluchistan mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. 14 Studentinnen starben bei einer Bombenexplosion in einem Bus der einzigen Frauenuniversität der Provinz. Später stürmten Extremisten ein Krankenhaus, in das Verletzte gebracht worden waren. Dabei kam es zu einem Schusswechsel, bei dem mehrere Menschen getötet wurden.
Im Internet sind seit heute hunderttausende Daten über Firmen, Fonds und Stiftungen in Steueroasen öffentlich zugänglich. Knapp 3 Monate nach den ersten Enthüllungen hat das Internationale Konsortium für investigativen Journalismus, ICIJ, Teile der sogenannten Offshore-Leaks-Daten verfügbar gemacht. Damit wächst der Druck zur Bekämpfung von Steueroasen kurz vor dem G8-Gipfel. Das Thema ist ein Schwerpunkt des Treffens, das am Montag in Nordirland beginnt.
Die Geldverstecke in Steueroasen wie den britischen Jungferninseln sind seit heute wieder ein Stück weniger geheim. Mit der vom ICIJ veröffentlichten Datenbank kann jetzt jeder nach Informationen über Firmen in Steueroasen suchen. Wir glauben, dass diese Informationen allgemein zugänglich sein sollten. In den meisten Ländern wird schon jetzt veröffentlicht, wem eine Firma gehört und wer von ihr profitiert. Nur in Steueroasen ist das alles geheim. Firmen, Personen und deren Verbindungen können jetzt wie bei einer Suchmaschine abgerufen werden. Bisher werteten nur Journalisten diese Daten aus, in Deutschland der NDR und die Süddeutsche Zeitung. Nun sind sie für die Öffentlichkeit zugänglich, wenn auch nicht komplett. Besonders sensible Daten wie E-Mails, Bankverbindungen oder Passkopien sollten nicht veröffentlicht werden. Deswegen hat ein Programmierer einen Spezialcode geschrieben, der diese Informationen vor der Veröffentlichung entfernt hat. Deutsche Medienrechtler haben dennoch Bedenken.
Die Verwendung dieser Daten stellt dann ein Problem dar, wenn es sich um Hinz und Kunz handelt, also um Leute, die nicht selber Personen des öffentlichen Lebens sind und man nicht nachweisen kann, dass sie Steuern hinterzogen haben.
Denn der Besitz von Firmen in Steueroasen ist nicht illegal. Dennoch eignen sich solche Länder ideal dazu, Geldströme zu verschleiern und Steuerflucht zu begehen.
Die Pegelstände der Flüsse sinken zwar, trotzdem bleibt die Lage in den Hochwassergebieten vielerorts kritisch, besonders in Sachsen-Anhalt. Dort sind viele Orte noch überschwemmt, 200 Quadratkilometer stehen unter Wasser, eine Fläche in etwa so groß wie Düsseldorf. Damit das Wasser schneller abläuft, wurde bei Barbie ein Deich an der Saale gesprengt. In Fischbek greift der Krisenstab jetzt zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Dort werden in diesen Minuten 2 Schiffe versenkt, um einen Deichbruch zu schließen.
Alle Hoffnung liegt nun auf 2 alten Kähen. Die ausgedienten Schuten ohne Motor wurden bereits zum Deichbruch zwischen Fischbeck und Tangermünde gebracht. Sie sollen das Elbwasser davon abhalten, weiter ins Landesinnere zu fließen und immer mehr Orte im Landkreis Stendal zu überfluten. Ein nie dagewesener Versuch, der den Ernst der Lage zeigt.
Wir sind ja mehrmals über dieses Gebiet geflogen und dann ist überlegt worden, wie man das am besten zumacht. Big Packs haben keinen Sinn, die werden rausgeschwemmt. Insofern kam dann irgendwann die Idee.
Stundenlang haben Hubschrauber vor dem Deichbruch ein Auflager aus Panzersperren und Steinen geschaffen. Vor wenigen Minuten wurden die Lastkähne nun an die Stelle geschoben, an der sie versenkt werden sollen.
Bald das zweite Auflager, das aus Panzersperren und speziellen Big Packs gebaut wird, fertig ist, werden wir in Abstimmung mit der Wasser- und Schifffahrtsdirektion die beiden Schuten davor liegen, werden sie dann gezielt sprengen, also praktisch die Seiten raussprengen, dass sie sofort volllaufen.
Wenn das gelingt, sollen die Schuten aus der Luft beschwert werden. Dafür und zur weiteren Abdichtung des Deichbruchs wurden in Jericho schon 2000 Riesensandsäcke gefüllt. Ungewöhnliche Lage, ungewöhnliche Maßnahmen. So auch im Elbe-Saale-Winkel bei Barbie. Hier steht das Wasser seit Tagen in mehreren Orten und kann nicht abfließen. Deshalb wurde heute Morgen ein Teil des Saale-Damms bei Breitenhagen gesprengt.
Das dient dazu, dass nicht Breitenhagen als Hauptbetroffener und am tiefstliegendsten zu lange unter Wasser steht. Denn man muss sich vorstellen, das wird noch Wochen dauern, bis dieser Polder wieder, bis diese 115 Millionen Kubikmeter wieder herausgelaufen sind.
Damit es möglichst schnell geht, soll der Durchfluss zur Elbe hier mit weiteren Sprengungen auf 350 Meter verbreitert werden.
Im Norden Deutschlands entspannt sich hingegen die Lage in den Hochwassergebieten. Hier im schleswig-holsteinischen Lauenburg sinken die Pegelstände. Zum ersten Mal seit einer Woche konnten die rund 300 Bewohner der Altstadt heute wieder in ihre Häuser zurückkehren, um die Schäden zu begutachten und aufzuräumen. Auch die Elbbrücke bei Lauenburg ist wieder für den Verkehr geöffnet.
Mehr zur Situation in den Hochwassergebieten sowie Spendenkonten finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text auf Seite 888. Im Anschluss an diese Tagesschau startet die ARD einen 28-Stunden-Spendenmarathon. Unter dem Titel »Gemeinsam für die Flutopfer« wird in zahlreichen Sendungen um finanzielle Unterstützung geworben.
Vor wenigen Minuten hat sich die Situation in Istanbul wieder zugespitzt. Die Polizei stürmt zurzeit den von Demonstranten besetzten Gezi-Park. Zuvor hatte die Protestbewegung in der Türkei erklärt, sie wolle ihre Aktionen gegen die Regierung fortsetzen. Die Demonstranten erklärten am Mittag, sie würden das Gelände nicht freiwillig räumen. Die von Ministerpräsident Erdogan in Aussicht gestellten Zugeständnisse reichten nicht aus.
Bei den Kanu-Europameisterschaften in Portugal gab es am ersten Finaltag für die erfolgsverwöhnten Deutschen lediglich einen EM-Titel. Das neu formierte Duo Max Rentschmidt und Markus Groß siegte im Kajak-Zweier über die 1000-Meter-Distanz.
Markus Groß links und Max Rentschmidt siegten überraschend und freuten sich entsprechend. Der neu zusammengesetzte Kajak-Zweier hat die Bilanz des Deutschen Kanu-Verbandes aufpoliert. Es war der einzige Titel der erfolgsverwöhnten Kanuten bei dieser Europameisterschaft am ersten Finaltag. Markus Groß aus Berlin und der Essener Max Rentschmidt fuhren in Montemor-o-Vejo von Anfang an vorne und konnten letztlich 1800stel Sekunden Vorsprung vor dem russischen Zweier ins Ziel retten. Neben dem Sieg des K2 gab es zweimal Silber für den DKV. Der Frauenvierer wurde in Portugal ebenso Zweiter wie Max Hoff. Im Kajak einer über die 1000-Meter-Distanz.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 16. Juni.
Ein Hoch über Mittel- und Südeuropa sorgt morgen für meist freundliches Wetter. Anfang der Woche strömt dann schwülheiße Luft zu uns und lässt die Gewitterneigung steigen. In der Nacht gibt es in Südostbayern anfangs örtlich noch Gewitter, später dort wie an den Küsten mitunter Schauer. Morgen wird es verbreitet freundlich, mit häufigem Sonnenschein und meist nur lockeren Wolken. Vor allem in der Mitte und an den Küsten ziehen auch mal dichtere Wolkenfelder durch, aber nur an der See kommt es stellenweise zu Schauern, in Südostbayern auch zu Gewittern. Dann können stürmische Böen auftreten, sonst weht der Wind im Süden schwach, im Norden frisch. Heute Nacht kühlt es ab auf 14 Grad am Inn bis 7 Grad in der Eifel. Morgen Höchstwerte von 15 Grad an der Nordsee bis 29 Grad am Hochrhein. In der neuen Woche muss bei Temperaturen zum Teil deutlich über 30 Grad mit einer hohen Wärmebelastung gerechnet werden. Dabei gibt es viel Sonnenschein. Am Montagnachmittag vereinzelte Wärmegewitter, Dienstag an den Küsten, im Tagesverlauf auch im Landesinnern und am Mittwoch vor allem im Süden und Osten zum Teil heftige Schauer und Gewitter.
Um 22.35 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Spektakuläre Aktion, Schiffe versenken gegen die Flut sowie Wahl im Iran. Was ist vom neuen Präsidenten zu erwarten? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.